Die Viertelfinale sind geschlagen. Jetzt geht's endgültig in die absolut heiße Phase dieser Weltmeisterschaft. Und damit hallo zur neuen Ausgabe von Ohne Filter, unserem WM-Spezial. Und da ist natürlich wieder einer mit dabei. Harry Hofstädter, unser rasender Reporter vom Kicker. Mittlerweile wo angekommen? Servus nach wohin eigentlich?
Servus Johnny, guten Morgen aus Washington DC. Ich stehe da vor dem Teich beim George Mason Memorial. Also in meinem Blickfeld ist die Richtung Weißes Haus und Washington Memorial. Nur dort habe ich mich nicht aufbauen dürfen. Also da wurde ich des Feldes verwiesen und deswegen habe ich mich hier vor dem George Mason Memorial aufgebaut.
Zum Verständnis für alle, also das ist aber nicht der Teich, den Donald Trump auskleistern hat lassen mit neuer Farbe.
Nein, das ist wieder ein anderer. Ja. Aber vielleicht hat er mit dem auch was vor.
Ja, ist natürlich die große Frage. Der ja nach wie vor nicht bei der WM aufgetretene WM-Präsident, der sich aber trotzdem schon fleißig eingemischt hat, all diese Themen werden wir heute nicht besprechen, so politisch der Fußball auch ist. Aber trotzdem wollen wir über die abgelaufenen Viertelfinale sprechen. Harry, wie hast du denn jetzt, nur noch einmal zum Verständnis, wie hast du denn jetzt diese vier Partien allesamt mitbekommen? Warst du da noch im Zug unterwegs? Im Amtrak oder hast dann schon auch irgendwo auch mal eins tatsächlich in einem Pub, in einer Bar, wo auch immer gesehen, beim Public Viewing?
Also das coolste Public Viewing-Erlebnis war jetzt am zweiten Viertelfinaltag war ich in Atlanta und zwar war ich da im Centennial Olympic Park und der wurde ja angelegt 1996 für die Olympischen Sommerspiele in Atlanta. Und da war ein riesiges Public Viewing, das FIFA Fanfest auch von Atlanta. Atlanta ist ja auch Host City. Und da waren um die 10.000 Leute drinnen. Also das war ziemlich beeindruckend. Super Stimmung. Zuerst war das Spiel der Engländer gegen Norwegen und dann am Abend die Argentinier. Und da hat man so richtig gemerkt, also Atlanta als Austragungsstadt, als Host City, dass da schon noch viel mehr los ist als in den Städten, wo nichts die WM, das Turnier gespielt wird. Also das war richtig cool. Und den ersten Viertelfinaltag habe ich im Zug erlebt, also im Zug nach Atlanta von New Orleans. Also das war wieder ein anderes Erlebnis, aber auch gut. Also von der App gestreamt im Speisewagen gemeinsam mit 5, 6 anderen Fußballfans. Also war auch sehr cool.
Ja, und Atlanta hat ja auch durchaus einen Fußballbezug, weil Atlanta, der Club Atlanta United, ist ja auch ein sehr, ja, durchaus erfolgreicher MLS-Club. Miguel Almirón beispielsweise von Paraguay spielt ja in Atlanta. Der, noch einmal für alle zur Erinnerung, Player Number 10, cover his mouth, decision, red card. Das ist der gewesen. Das heißt, wir satteln das Ganze von vorne auf und ich möchte mal mit dir über die ersten beiden Viertelfinale sprechen. Frankreich, Marokko, das Ganze hat im Posten stattgefunden. Ja, dann sehr staubige Angelegenheit, wie ich finde, von den Franzosen. Mbappé und Dembélé, Marokko, ein bisschen Schmähstart in der ganzen Konstellation und natürlich auch eine große Geschichte. Kylian Mbappé, sein 20. WM-Tor im 20. WM-Spiel. Diese Quote ist absolut unerreicht. Ist er im Gleichschritt mit Lionel Messi unterwegs? Wie hast du die Partie gesehen?
Ja, war wieder ein Beispiel dafür, welche unglaubliche Offensivpower die Franzosen haben. Also ich glaube, das ist der Punkt, der sie am meisten von den drei anderen Semifinal-Teams unterscheidet, dass sie in der Offensive im Angriff noch einmal nachlegen können und dann mit Mbappé einen haben, der hier bei der WM in absoluter Traumform agiert und deshalb für mich auch in weiterer Folge jetzt und auch vorher schon, muss man sagen, die Favoriten auf den Titel.
Ja, bei Mbappé ist natürlich noch zu erwähnen, auch wenn er im Gleichschritt mit Messi unterwegs ist, was die WM-Tore angeht, aber es ist erst seine dritte WM, ist er auch erst 27 Jahre alt und bei Messi ist es die sechste Endrunde. Also das ist dann schon ein Thema und zeigt halt einfach, wie gut der auch im Trikot der Les Bleus ist. Was durchaus interessant ist für mich bei den Franzosen ist, dass Michael Olise noch immer ohne eigenen Treffer ist, aber dafür schon 6 Assists abgeliefert hat, untermauert dann auch wieder diese unpackbare Offensivpower der Franzosen.
Ja, also die ergänzen sich perfekt und Didier Deschamps hat da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Qual der Wahl und kann da aus dem Hut zaubern ohne Ende. Und ja, also ich bin auch der Meinung, der Sieger dieses Semifinalduells Spanien-Frankreich wird den Titel holen. Und weil das sind die zwei Mannschaften für mich, die den tiefsten, den breitesten Weltklasse-Kader haben. Und ich glaube, der Sieger dieser Partie wird's machen.
Ja, du hast die Spanier schon angesprochen, die hatten es ja mit Belgien zu tun, ein extrem stark dezimiertes Belgien. Am Ende haben sie sich 2-1 durchgesetzt in LA. Wieder einmal Mikel Merino, der von der Bank kam. Merino to the rescue, wie schon im Achtelfinale gegen Portugal, jetzt also gegen Belgien, hat die goldene Generation endgültig in Rente geschickt, also aller Voraussicht nach, denke ich mal. Sinnbildlich dafür dann irgendwo auch die Verletzung von Thibaut Courtois. Da hat es dann auch noch dazu ins Bild gepasst, dass sein Ersatzmann Senne Lammens, der eigentlich eine super Saison im Clubfußball bei Manchester United absolviert hat in der Premier League, sich dann auch noch anpatzt beim Treffer von Merino. Das 1-0 hat der Fabian Ruiz erzielt, der Ausgleich dann. Und dann waren die Belgier richtig stark, finde ich, durch Charles de Ketelaere kurz vor der Pause. Aber Belgien insgesamt halt einfach auch wirklich stark dezimiert. Da hat ein André Onana gefehlt. Natürlich nicht André, sondern Amadou Onana. André ist der Goalie mit einem Kreuzbandriss, den er sich während des Turniers zugezogen hat. Und dann zusätzlich auch noch ihr Metronom im Mittelfeld, Yuri Tielemans, der sich beim Aufwärmen verletzt hat. Also ich war eigentlich sehr überrascht von den Belgiern, wie gut die waren und wie arg die dann die Spanier letztlich auch gefordert haben. Weil ich sag's da ehrlich, so rund um die 80. Minute war immer eigentlich relativ sicher, dass das in die Verlängerung geht, diese Partie.
Ja, sehr stark danach ausgeschaut und war natürlich extrem bitter für Courtois und auch für den Vertreter, weil also der Courtois hat ja schon geweint, wie er rausgegangen ist. Also entweder ist ihm da schon im Kopf die Vorstellung herumgegangen, was vielleicht passieren könnte. Und ich bin da voll bei dir. Die Belgier haben die Spanier bis zum letzten Quäntchen wirklich gefordert. Und für mich entscheidend dann eben, was da für die letzte Viertelstunde von der spanischen Ersatzbank reingekommen ist. Diese 4-5 Wechsel waren einfach zu viel für Belgien dann. Also da kommt die geballte Weltklasse für die letzten 15 Minuten aufs Feld, um dem Gegner praktisch den Rest zu geben. Und so war es dann auch. Also auch wenn es extrem unglücklich war mit dem Tormannfehler.
Ja, bei Thibaut Courtois war ja auch die Geschichte, der hat dann anschließend an die Partie gesagt, ja, er hätte schon noch so 5 bis 10 Minuten spielen können, hat er eine Oberschenkelverletzung sich da aufgerissen. Aber wenn er jetzt keine langen Bälle hätte schlagen müssen, daraufhin hat dann der belgische Trainer Rudi Garcia gesagt, naja, er hat von Anfang an eigentlich immer die Prämisse gehabt, er will nur zu 100% fitte Spieler auf dem Platz haben und wollte da dann nichts riskieren. Also ja, du kannst natürlich dann hinten raus noch immer ein bisschen herumdrucksen und ein bisschen herumargumentieren, aber das Bild von Thibaut Courtois, der da weinend oder ja völlig verheult auf der Bank sitzt nach dem Gegentreffer, das hat irgendwie dann letztlich das Ende der belgischen goldenen Generation für mich ziemlich zusammengefasst. Kevin De Bruyne 35, Romelu Lukaku 33, Courtois auch schon in seinen 30ern. Also die werden aller Voraussicht nach in dieser Konstellation definitiv keine Weltmeisterschaft mehr spielen, geschweige denn, dass sie dann bei der Europameisterschaft noch einmal aufrennen. Aber die Belgier natürlich mit extrem starken und spannenden jungen Spielern. Also die werden schon noch, und das war für mich ein bisschen der Beweis dieser dieser Partie in den nächsten Jahren eine gewichtige Rolle spielen, finde ich.
Das ist auf jeden Fall zu erwarten und man muss auch sagen, Ehre wem Ehre gebührt. Also der De Bruyne hat in diesem Match gegen Spanien nochmal, finde ich, eine Bombenleistung abgeliefert. Hat das Tor mit einer Weltklasse-Aktion eingeleitet und war auch sonst extrem stark. Also das war noch einmal ein Auftritt, der seiner hundertprozentig würdig war.
Und was die Belgier so vor ja, 8, 9 Jahren waren, das sind gefühlt aktuell die Norweger. So der Außenseiter-Tipp, der eben kein Außenseiter-Tipp mehr ist, weil die Mannschaft halt einfach verdammt stark ist. Da hat er dann ein bisschen mit reingespielt, dass die Norweger sich einfach nie für irgendein Großereignis qualifizieren konnten in den vergangenen Jahren, obwohl der Kader ja auch schon gut war. Haben es mit den Engländern zu tun bekommen in Miami, nach Verlängerung dann erst das 1:2 kassiert. Schelderup hat die Ruderer in Führung gebracht. Dann gab es eben den umstrittenen Ausgleich nach dem Abschlag vom norwegischen Goalie von Nyland. Hat der Ball, auch wenn es nicht zugegeben wird, definitiv das Seil der Spider-Cam berührt. Der ist einfach strichgerade runtergefallen und dann konnten eben die Engländer schnell umschalten. Bellingham Show war dann die Konsequenz. Das war sein erster Treffer und in der Nachspielzeit dann schon recht früh hat er gleich nachgelegt. Also Jude Bellingham für mich einer der absoluten Superstars dieses Turniers. Sein zweiter Doppelpack, ja, beweist, dass er gerade im zentralen Mittelfeld, wenn es da eine Debatte gibt, definitiv nicht wegzudenken ist, wer aktuell der beste zentrale Mittelfeldspieler der Welt ist.
Ja, das Spiel war ja überhaupt das Treffen der Offensivgranaten mit Kane, Bellingham, mit Haaland. Und das war ja auch in dem Centennial Park in Atlanta beim Public Viewing. Also die Norweger haben im Laufe dieser WM wirklich die Herzen der Fußballfans weltweit erobert und vor allem auch die der amerikanischen. Also ich würde mal sagen, da waren mindestens 75% dieser 10.000 Leute, die da im Park waren, waren für Norwegen. Und schon eine Stunde vor dem Spiel wurde da das norwegische Rudern im Publikum geübt und durchexerziert und immer wieder dann auch während des Spiels gemacht. Also das war richtig, richtig anzumerken, den Amis, dass sie da gern gehabt hätten, wenn der Underdog Norwegen noch bis ins Semifinale marschiert wäre. Und ja, wie du auch richtig gesagt hast, Bellingham war dann im Endeffekt der X-Faktor oder der Unterschiedmacher in dem Spiel. Und man hat bei ihm das Gefühl, dass er sich so richtig freigeschwommen hat. Also dieser Druck, der ihm da oft auferlegt wurde in den letzten Jahren und dem er nicht immer gerecht geworden ist, der ist jetzt weg und er wirkt befreit und ich traue ihm jetzt auch für das Semifinale zu, dass er dem auch wieder seinen Stempel aufdrückt.
Was ich hier ganz interessant gefunden habe, Thomas Tuchel war total unzufrieden mit der Leistung, war dann sehr direkt. Jetzt kann man natürlich den Spieß auch ein bisschen umdrehen, finde ich, und sagen, ja, Tuchel hat vielleicht nicht richtig aufgestellt in dieser Partie.
Ja, das wurde ihm lustigerweise aber nicht übel angekreidet in der englischen Presse, auch von den Experten, wie sie alle heißen, Roy Keane und so weiter. Die haben das eigentlich sehr positiv interpretiert, dass der Tuchel nicht zufrieden war und sind der Meinung, dass er genau der Richtige ist. Ja, also, und auch lustig, dass der Bellingham gleich direkt Konter gegeben hat. Also, die Engländer stehen wieder, wie immer eigentlich, auch medial für viel Unterhaltung. Also irgendeine Geschichte gibt es immer. Aber sie wirken stabil und kompakt und auch harmonisch für ihre Verhältnisse. Also vielleicht auch ein Indiz dafür, dass es diesmal wirklich ganz weit gehen könnte und das Football vielleicht wirklich homecomt.
Ja, Full Disclosure, also ich würde es begrüßen, aber du sagst ja, dass der Gewinner aus Spanien gegen Frankreich das dann machen wird.
Ja.
Dann gab es noch diese Partie Argentinien gegen die Schweiz in Kansas. Die Gauchos, der Titelverteidiger, konnte das ohne Messi-Tor nach Verlängerung mit 3:1 gewinnen. Wie war denn da so ja, die Sympathieverteilung bei deinem Public Viewing?
Also Messi ist ja jetzt praktisch nach dem Abschied von Ronaldo der globale Superstar, der da jetzt noch im Turnier verblieben ist, und natürlich auch in den USA dreht sich vieles, wenn nicht sogar alles, wenn die Argentinier spielen, um Messi. Und da waren sicher mindestens 500 Fans mit Messi-Trikots unterwegs, auch in Atlanta. Und sieht man ja auch überall, auch bei den Spielen, auch beim Spiel der Österreicher gegen Argentinien. Also es dreht sich alles um Messi. Und wenn man sich die Spiele anschaut, wie die Argentinier da jetzt in diesen drei K.O.-Partien sich drüber gekämpft haben, ob das ohne Messi möglich gewesen wäre, wage ich stark zu bezweifeln. Also der Messi untermauert das auch auf dem Platz, seine Ausnahmerolle, und nicht nur im Trikotverkauf. Aber gut, das ist jetzt auch keine Überraschung. Er war einfach immer wenn es sein hat müssen, wenn man ihn gebraucht hat, war er da, und das ist auch bei dieser WM so.
Er hat ja auch das 1-0 mit seiner Ecke aufgelegt auf McAllister. Dann konnten die Schweizer ausgleichen durch Dan Doy in der stärksten Phase der Schweizer rund um die Stundenmarke. Aber dann, und über das müssen wir auch sprechen, 5 Minuten später gab es eben diese durchaus umstrittene gelb-rote Karte für Prel Embolo nach VAR-Intervention, weil das ist ja eine Neuerung, dass der VAR da dann auch eingreifen kann. Klar, könnte er immer, die Argumentation war Mistaken Identity, also wenn es um die falsche Spieleridentität geht, weil zunächst gab es ja die gelbe Karte für Paredes, aber gefallen ist Embolo, und das hat sie dann auch rausgestellt, das war einfach eine Schwalbe. Ich verstehe es nicht ganz, warum man sich vom Tor wegbewegend dann irgendwie theatralisch zu Boden schmeißt, so wie es der Embolo gemacht hat. Eine irrsinnig blöde Schwalbe. Und dann war es eigentlich um die Schweiz geschehen. Wie ist denn aus deiner Sicht da das alles diskutiert worden? Ich meine, die Schweizer Gazetten, und in der Schweiz ist natürlich die Empörung riesig, und der VAR macht den Fußball kaputt, und das ist ja alles ein Wahnsinn, weil die Schweizer waren auch richtig gut dabei in dieser Partie.
Also aus meiner Sicht, ich hab diese Riesenaufregung natürlich verstanden, weil die Schweizer ausgeschieden sind, und klar gibt es da Kontroversen, aber für mich war es hundertprozentig die richtige Entscheidung. Also das war eine lupenreine Schwalbe, noch dazu eine, wie du richtig sagst, eine richtig dumme, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Und ich finde, wenn es diese Regel gibt und wenn man den VAR dafür nutzen kann, um diese Entscheidung zu treffen, dann soll das auch so sein, und sie war zu 100% richtig.
Mhm. Ja, und Zug gemacht haben dann Julian Alvarez mit einem wirklichen Traumtor. Der hat perfekt ins Kreuz passt, und Lautaro Martinez in der Nachspielzeit, also 120 plus, dann eben dieses Spiel zum 3-1. Die Schweiz hat aber definitiv gezeigt, auch in dieser Partie, wenn wir es jetzt wieder vergleichen, Österreich-Schweiz, gut, es ist augenscheinlich oder allseits bekannt, die Schweiz ist einfach weiter als Österreich in der Gesamtentwicklung des Nationalteams, in der Kaderbreite, auch dann, was die Spitzenspieler angeht. Aber das war so eine absolute Reifeprüfung, finde ich, der Schweizer, die dann ja durch eine dämliche Aktion sie um noch größere Chancen oder noch mehr Chancen gebracht haben, weil die haben die Argentinier richtig in der Hand gehabt, finde ich.
Ja, die waren knapp dran. Die waren extrem knapp dran, und generell wie Argentinien halt auch wirklich in allen drei K.O.-Partien extrem knapp am Ausscheiden war. Aber am Ende hat sich auch hier in dem Duell einfach die breitere, die tiefere Weltklasse im Kader durchgesetzt, weil, wie du richtig sagst, wenn Messi nicht seinen hundertprozentig besten Tag erwischt, gibt es noch 3, 4, 5 andere im argentinischen Kader, die dann im entscheidenden Moment da sind und traumhafte Tore schießen können, in jedem anderen Team die Superstars wären, nur halt bei Argentinien nicht, weil es den Messi gibt. Und am Ende bleiben eben dann die vier großen Mannschaften über, die in diesen Viertelfinalduellen auch als Favoriten in die Partie gegangen sind, wie es halt so oft ist bei einer WM. Es geht für die vermeintlich kleineren Teams, für die Underdogs, geht es bis zu einem bestimmten Grad oder bis zu einem bestimmten Schritt. Das ist dann meistens das Viertelfinale und dann ist es halt dann zu viel einfach.
Jetzt haben wir die zwei Halbfinalpaarungen, wir haben eh schon ein bisschen drüber gesprochen. Morgen am Dienstag gibt es dann Frankreich gegen Spanien, am Mittwoch folgt England gegen Argentinien. Du hast gesagt, der Gewinner aus Frankreich gegen Spanien wird es machen, wird sich die WM-Krone aufsetzen, aber wer kommt denn weiter?
Ich würde sagen Frankreich, weil, wie wir vorher besprochen haben, diese Offensivkraft, diese Durchschlagskraft und auch die Kreativität, die im Angriff rund um den 16er entwickeln, einfach unglaublich ist. Und sie haben dann eben den Spieler schlechthin im Abschluss bei dieser WM, der sensationell drauf ist, Mbappé. Und wenn der so weitermacht und auch alle rund um ihn herum, kann ich mir schwer vorstellen, dass die Spanier, auch wenn sie bis jetzt stabil waren in der Defensive, dieser Power standhalten. Also ich sage Frankreich.
Und das sagt ja auch einiges aus, eben, dass die Partie zweimal durch Mikel Merino dann entschieden werden hat müssen. Sagt auch ein bisschen was aus über ja, die nicht voll zu hundertprozentig perfekte Matchfitness, beispielsweise eines Lamine Yamals, der ja ein bisschen unterm Radar rennt. Ich meine, der hat schon seine Momente, der ist einfach Weltklasse, ist ganz klar. Aber er war aus meiner Sicht noch nicht der absolut entscheidende X-Faktor bei den Spaniern.
Also den Stempel, den man sich von ihm erwarten könnte, hat er dieser WM noch nicht aufgedrückt, nein. Also, was aber nichts heißt, weil der kann das in den zwei verbleibenden Spielen theoretisch auch noch machen. Also wäre jetzt nicht ganz unrealistisch. Aber ich glaube, es wird für die Spanier Endstation sein. Und wenn es dann so wäre, ist das ganz sicher nicht die WM von Yamal gewesen.
Ja, Lamine Yamal, ja noch immer ein Teenager und das darf man auch nicht vergessen, was der schon in diesem Alter abgerissen hat. Ich meine, der ist am 13.07.2007 geboren. Zu diesem Datum hat Lionel Messi schon eine WM in den Beinen gehabt. Also das ist da immer ein bisschen zum Einordnen, weil du erwartest von Yamal ja eigentlich Woche für Woche immer Weltklasseleistungen und er ist einfach noch immer pur. So ehrlich müssen wir halt auch sein. Das zweite Halbfinale, England gegen Argentinien. Also ich sage, dieses Gehinderwurschtle, dahingewurschtle von den Argentiniern, das ist jetzt dann vorbei. Außer sie werden, warum auch immer, ins Finale getragen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass Argentinien da jetzt gegen England ins Finale kommt. Das wäre dann schon ein bisschen... Weiß ich nicht. Es wäre komisch, wenn so eine Mannschaft, die jetzt nie brilliert und die eigentlich selten richtig brillant spielt und Spiele überhaupt nicht dominiert. Gut, das kann man natürlich wieder sagen, hat es in der Vergangenheit auch schon oft genug gegeben und auch vor 4 Jahren ist es in Wahrheit so gewesen, dass Argentinien da jetzt die Gegner nicht überrannt hat und nicht völlig zerlegt hat. Aber ich sage trotzdem, England geht ins Finale.
Also gäbe es nicht die Nummer 10 bei Argentinien und würde die nicht Lionel Messi heißen, wäre ich zu 100% bei dir, so bin ich zu 80% bei dir. Also ich sage auch, England wird ins Finale kommen, aber eben Messi ist der Faktor, der alle Prognosen mit einem Schlag über den Haufen werfen kann. Und ich würde aber auch meinen, jetzt haben sie dreimal wirklich Glück gehabt, die Argentinier, aus den unterschiedlichsten Gründen da irgendwie drüber gekommen. Und ich glaube, gegen England ist jetzt vorbei. Also die Engländer sind sehr stark, sind die auch extrem hungrig. Sie kommen mir extrem hungrig vor auf diesen Titel. Irgendwie habe ich das Gefühl, alle haben im englischen Team diesen Spirit, heuer ist es soweit und ich würde jetzt einmal sagen, ins Finale kommen sie.
Aber du sagst, dort ist dann Endstation. Im Finale wäre dann auch wieder Gerald Kwanza spielberechtigt. Er hat ja eine Zwei-Spiele-Sperre ausgefasst nach der roten Karte im Achtelfinale. Das heißt, Thomas Tuchel muss da auch wieder ein bisschen improvisieren, hat aber auch gezeigt, dass er eben im In-Game-Coaching, jetzt habe ich es rausgebracht, dass er da sehr viel Flexibilität und auch Anpassungsvermögen beweisen kann. Also das ist schon auch ja, lobend hervorzuheben, auch wenn es da ein bisschen die Reibereien gegeben hat, über die wir ja schon gesprochen haben. Ja, Harry, jetzt haben wir's, wir haben uns festgelegt, beziehungsweise du hast die festgelegt, du sagst, die Franzosen werden Weltmeister. Ja, soweit. Ich warte noch die Halbfinale ab, okay? In meinem tiefsten Inneren wünsche ich mir natürlich einen zweiten englischen WM-Triumph 60 Jahre später. Das würde ganz gut passen von der Zeit her. Dann könnten sie diamantene Hochzeit feiern mit dem ersten WM-Titel. Wäre eine schöne Geschichte, aber die Favoriten, und da bin ich schon auch bei dir, da gehe ich mit, sind ganz klar im anderen Halbfinale beheimatet. Wir werden das Ganze dann besprechen am Freitag, bevor es dann Richtung Finale geht. Da bist du dann auch schon wo unterwegs?
Ich bin dann schon in New York City. Also ich werde drei Tage vor dem Finale mit dem Zug in New York City ankommen, habe dann West Coast, East Coast mit Amtrak Trains praktisch erledigt und freue mich extrem auf die Atmosphäre im Big Apple. Also ich glaube, New York ist sowieso immer ein Wahnsinn, aber ich glaube, rund um das WM-Finale, das wird richtig groß. Also darauf freue ich mich schon sehr und mal schauen, welche coolen Locations es da gibt, wo man sich dann die Spiele, die Semifinalspiele und auch das Finale dann anschauen kann.
Es gibt ja das RAM, dieses Race Across America, wo Sportler mit dem Rad durch Amerika radeln. Du hast das TAM gemacht, bist schon fast am Ziel. Und ich bin da schon, ja, lass uns noch ganz kurz, bevor wir dieses zumachen, das haben wir jetzt völlig außen vor gelassen, du bist in Washington. Ist in Washington außerhalb politischer Monumente irgendwas von dieser Weltmeisterschaft dann auch irgendwo zu spüren oder geht es da alles ein bisschen unter?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, gar nicht. Also ich war jetzt noch nicht in der ganzen Stadt unterwegs, aber man merkt wirklich deutlich den Unterschied, ob es eine Host City ist oder nicht. Atlanta Host City war geprägt von der WM, optisch, akustisch, atmosphärisch. New Orleans, wo ich vorher war, keine Host City, sehr weit weg von der WM, also da hat man eigentlich gar nichts gespürt. Und auch hier Washington, also muss ich ganz ehrlich sagen, es ist in den Städten, wo gespielt wird, ist viel los, dreht sich vieles um die WM. In den anderen Städten eigentlich eher spielt der Fußball eine untergeordnete Rolle im täglichen Leben.
Dann hoffen wir, dass du uns dann aus New York noch tiefere oder spannendere Einblicke geben kannst aus der ganzen Geschichte. Aber wünschen dir natürlich eine gute weitere Zugfahrt. So lang ist es jetzt zum Glück nimmer als das, was du schon hinter dich gebracht hast. Und dann bin ich schon sehr gespannt, was du uns am Freitag alles erzählen kannst. Danke, Harry.
Sehr gerne, hat mich gefreut.
Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere uns gerne, verpasse keine weitere Episode von Ohne Filter. Wenn du außerdem die YouTube-Episoden sehen möchtest, findest du unseren gesamten Katalog auf dem Kanal Plus YouTube-Kanal. Ohne Filter ist ein Kanal Plus Podcast, produziert von Pespilat Digital.